RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. US-Präsident Trump hat im Weißen Haus in Washington Bundeskanzler Merz empfangen. Im Moment findet gerade ein Gespräch vor Journalisten im Oval Office statt. Merz sagte zum Auftakt, er freue sich außerordentlich über die Einladung. Geplant ist anschließend noch ein gemeinsames Essen. Merz hatte vorab schon vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Er erwarte keine großen Durchbrüche, sagte er vor Journalisten. Die Hauptthemen werden nach seinen Angaben der Krieg in der Ukraine sein, der Handelsstreit zwischen den USA und der EU sowie die Sicherheit in Europa. Die NATO will massiv aufrüsten, vor allem als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Dazu haben die Verteidigungsminister der Militärallianz in Brüssel ein Programm beschlossen. Deutschland soll dabei eine führende Rolle spielen. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Die Bereiche, in denen die NATO nun massiv aufrüsten will, sind unter anderem Luftverteidigung, Langstreckenraketen, Kommandostrukturen. Deutschland wird nach den USA den zweitgrößten Anteil davon übernehmen. Verteidigungsminister Pistorius sprach in Brüssel davon, dass die Bundeswehr in den nächsten Jahren 50.000 bis 60.000 zusätzliche Soldaten braucht.
Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins noch einmal gesenkt auf 2,0%. Damit wird es für Firmen tendenziell billiger, sich für Investitionen Geld zu leihen. Das kann die Konjunktur ankurbeln. Sparer müssen dagegen mit niedrigeren Tages- und Festgeldzinsen rechnen. Es ist die 7. Leitzinssenkung in Folge und die 8. seit Mitte vergangenen Jahres. Fluggäste sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister hat sich bei einem Treffen in Luxemburg dafür ausgesprochen. Das Europaparlament kann aber noch Änderungen an den neuen Regeln vornehmen. Bisher haben Passagiere Anspruch auf Entschädigung, wenn ihr Flug mehr als 3 Stunden zu spät ist. In Brandenburg hat es in diesem Jahr bisher 125 Waldbrände gegeben. Laut Umweltministerium sind dabei zwischen März und Mai mehr als 27 Hektar Wald zerstört worden. Mario Köhne, RBB 24.
Im vergangenen Jahr mussten die Feuerwehren im selben Zeitraum nur zu 80 Waldbränden ausrücken. Der Frühling 2025 sei in Brandenburg so trocken gewesen wie seit Jahrzehnten nicht, so das Ministerium weiter. Zwischen März und Mai sei nur die Hälfte der durchschnittlichen Regenmenge gefallen. Außerdem lag die mittlere Temperatur bei rund 10 Grad und damit 2 Grad über dem langjährigen Mittel. Der Landesbetrieb Forst rechnet damit, dass die Waldbrandgefahr nach Pfingsten wieder ansteigt.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend wechselhaft, nachts meist trocken, gegen Morgen erster Regen, Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 20 Grad, in Lenzen an der Elbe 15, in Senftenberg in der Lausitz 25. Morgen bedeckt mit leichtem Regen, später neben Schauern auch gelegentlich aufgelockert, 21 bis 24 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Es klingt nach Vorkriegszeit. Die NATO hat das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg beschlossen. Sie sieht sich durch Putins Russland bedroht. Darüber waren sich die Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten heute einig. Ein historisches Aufrüstungsprogramm zur Abschreckung und zur Verteidigung soll es werden. Details zur Finanzierung sind aber noch nicht beschlossen worden, berichtet Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt.
Erstmal den Bedarf ermitteln und dann über die Kosten sprechen. Diese Marschroute gab NATO-Generalsekretär Mark Rutte für die Verteidigungsminister vor. Rutte wollte wegkommen von der seit Wochen hitzig geführten Debatte über 5% oder mehr oder weniger für die Rüstungsausgaben.
We need to spend more to reach these targets. But for today.
Natürlich müssen wir mehr für Rüstung ausgeben, sagte Rutte, machte dann aber sofort deutlich, zuerst müssen die Ziele klar sein und danach könne man errechnen, was sie kosten.
But the spending is very much rooted in the targets.
Über die Ziele wurden die Verteidigungsminister sich schnell einig. Die Militärs hatten das für sie seit Monaten vorbereitet. Das Ergebnis ist das größte Aufrüstungsprogramm der NATO seit dem Kalten Krieg. Es geht nicht nur um viel mehr Waffen, sondern auch um mehr Personal für die Armee. Mit Folgen für die Bundeswehr.
Also wir gehen davon aus, das ist aber auch nur eine Daumengröße, um es klar zu sagen, dass wir rund 50.000 bis 60.000 Soldatinnen und Soldaten in den stehenden Streitkräften mehr brauchen als heute.
Im Vergleich zur heutigen Stärke der Bundeswehr wäre das eine Vergrößerung um rund ein Drittel. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sieht weitere Konsequenzen.
Gleichzeitig wird sich die Frage natürlich stellen, reicht der neue Wehrdienst aus über die nächsten Jahre? Wir gehen davon aus, dass synchron zum Aufwuchs der Kapazitäten, und ich kann es immer nur wiederholen, uns nützt eine Wehrpflicht jetzt gar nichts, weil wir die Kapazitäten weder in den Kasernen noch in der Ausbildung haben.
Eine Absage von Pistorius an die Unionspolitiker, die die Wehrpflicht fordern. CSU-Chef Söder zum Beispiel fordert sie umgehend, wie es heute hieß. Zum Aufstocken beim Personal kommt eine massive Aufrüstung bei den Waffensystemen auf die NATO-Länder zu. Das Wort Abschreckung steht wieder an erster Stelle, so wie in den Jahren des Kalten Kriegs. Für die Abschreckung gegen Putins Russland soll massiv in die Abwehr von Luftangriffen investiert werden, aber auch in weitreichende Angriffswaffen. Für die Europäer ist im Gespräch, dass sie selbst Transportflugzeuge anschaffen sollen, um Truppen und Panzer an Einsatzorte zu bringen. Das haben bisher die Amerikaner im Bündnis übernommen. Einer unter den Verteidigungsministern sprach dann aber doch wieder über Prozentzahlen. Es war Pete Hegseth, der amerikanische Verteidigungsminister.
That's our focus, 5%. Combat credible and capable forces.
Wir wollen 5% für eine glaubwürdige und fähige Kampftruppeneinheit, wiederholte der amerikanische Minister. Er wiederholte das, was sein Chef, Präsident Trump, seit Monaten fordert.
So we're here to continue the work that President Trump started, which is a commitment to 5% defense spending across this alliance.
Trotz der 5%-Forderungen am Ende blieb es dabei, ein Beschluss wurde nicht gefasst. Der Beschluss über die Frage, wie viel Prozent die NATO-Länder von ihrer Wirtschaftskraft künftig in die Verteidigung investieren sollen. Dieser Beschluss wird erst in 3 Wochen gefasst von den Staats- und Regierungschefs der NATO beim Gipfel in Den Haag.
Schon jetzt aber gab es Einigkeit, dass weiter aufgerüstet wird. Helga Schmidt berichtete vom NATO-Gipfel in Brüssel. Nach Berlin. Staatsmodernisierung, Wasserstoffstrategie, Chemiestandort Deutschland. Diese Themen hatten die Ministerpräsidenten der Länder heute auf ihrer Tagesordnung. Doch die Initiative der Bundesregierung, mit der mehr Investitionen angeschoben werden sollen, hat ein anderes Thema in den Mittelpunkt geschoben, berichtet Hauptstadtkorrespondent Benjamin Großkopf.
Wie so oft geht es ums
Geld. Wir brauchen Kompensation.
Alexander Schweizer, SPD aus Rheinland-Pfalz.
Es wird nicht möglich sein, dass die Länder und die Kommunen diese enormen Mindereinnahmen einfach schultern, ohne dass es eine tatsächliche Kompensation gibt.
Die Details hinter dieser Forderung bestimmen die Beratungen der Länderchefinnen und Chefs hier in Berlin. Der deutsche Dreischritt Bund, Länder, Kommunen und die Frage, wer was zahlt, das kann abschreckend wirken.
Der Bürgerin ist egal, ob der Bund, die Länder oder die Kommune die Schule saniert, das Krankenhaus saniert. Sie wollen einfach, dass es funktioniert.
Manuela Schwesig, SPD aus Mecklenburg-Vorpommern.
Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und Kommunen muss besser werden. Der Bund darf keine Gesetze mehr machen, die aber vorher nicht besprochen sind, von denen Bürgerinnen und Bürger überfordert werden und die vielleicht praktisch nicht funktionieren.
Konkreter Anlass für den Verdruss, das Paket zur Steuerentlastung für Unternehmen, das die Wirtschaft ankurbeln soll. Von der Bundesregierung auf den Weg gebracht, bereits im Bundestag diskutiert, von allen Länderchefs unterstützt. Damit verbunden sind allerdings zunächst erhebliche Steuerausfälle. Mehr als 20 Milliarden Euro davon entfallen Schätzungen zufolge auf Länder, Städte und Gemeinden. Deswegen stellt Olaf Lies von der SPD aus Niedersachsen diese Frage.
Wie kann es uns gemeinsam gelingen, die Schmerzen der Länder und der Kommunen zu lindern und dazu für zu sorgen, dass es nicht nur eine breite Zustimmung gibt, die auch notwendig ist für das Investitionsprogramm, sondern auf der anderen Seite die Handlungsfähigkeit der Kommunen und der Länder weiter gesichert bleibt.
Der Blick richtet sich also auf die Bundesregierung, die ihrerseits noch keine rechte Bereitschaft erkennen lässt, den Ländern ihre Einnahmeausfälle zu ersetzen. Eine kleine Arbeitsgruppe soll nun Lösungen suchen. Der konkrete Fahrplan sieht einen Bund-Länder-Gipfel in knapp 2 Wochen vor mit Bundeskanzler Friedrich Merz, kündigt Michael Kretschmer aus Sachsen von der CDU an.
Es geht jetzt nicht darum, dass man alles in Stein meißelt. Wenn wir ein gemeinsames Verständnis haben, dass das so ist und dass wir diesen Weg so gehen und dass es diese Entlastung geben wird, dann wird man am 11. Juli auch mit gutem Gewissen zustimmen können und diesen Zustand, den müssen wir jetzt erarbeiten.
Er sagt damit zweierlei. Die Länder könnten das zentrale Vorhaben Steuersenkungen im Bundesrat im Juli noch scheitern lassen Und er tippt die Frage dahinter an, denn es kommen noch viele weitere Vorhaben der Bundesregierung, die erstmal Kosten bzw. weniger Steuern einbringen. Beispiel Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie, Beispiel Erhöhung der Pendlerpauschale. Deswegen fordern viele nicht nur eine Kompensation jetzt, sondern eine grundsätzliche Neuregelung der Finanzen zwischen Bund und Ländern. Aus der Union vertritt diese Linie nur einer nicht.
Deswegen ist jetzt wichtig, dass auch die Länder alle klar machen, dass es nicht nur um das Klein-Klein geht und nicht um jeden Euro gefeilscht werden kann.
Markus Söder, CSU, aus dem verhältnismäßig eher wohlhabenden Bayern.
Ganz im Gegenteil, dass man das große Ganze der Bundesrepublik Deutschland sieht. Das große Ganze heißt, wir müssen wirtschaftlich stärker werden.
Darin sind sich alle einig, wie auch in der Erkenntnis, dass der Weg bis zu einer gemeinsamen Lösung noch ziemlich weit ist.
Benjamin Großkopf über das Treffen der Ministerpräsidenten der Länder heute. Auch aus Deutschland hatte es zuletzt Kritik an der Kriegsführung der israelischen Armee im Gazastreifen gegeben. Außenminister Johann Wadephul, CDU, kündigte an, weitere Waffenlieferungen von einer völkerrechtlichen Überprüfung des militärischen Vorgehens abhängig machen zu wollen. Heute empfing er in Berlin seinen israelischen Amtskollegen Gideon Saar. Das hat Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale beobachtet.
Warum das Verhältnis zu Israel so sensibel ist, das wird bei der Zeremonie am Berliner Holocaust-Mahnmal deutlich, an dem riesigen Feld aus grauen Betonstielen, nicht weit entfernt vom Brandenburger Tor. Johann Wadephul, der deutsche Außenminister, und sein israelischer Kollege Gideon Saar legen dort gemeinsam Blumenkränze nieder, 80 Jahre nach dem Holocaust.
I stand here 80 years after the end of the Holocaust.
An diesem Ort in der Mitte Berlins gedenken wir heute gemeinsam der 6 Millionen Opfer der Shoah.
Dass sich deshalb Deutschland verpflichtet fühlt für Israels Sicherheit, das ist die deutsche Staatsraison. Sie ist zum Dilemma geworden für die Bundesregierung. Je härter Israel im Gazastreifen angreift, je mehr die 2 Millionen Menschen dort leiden. Selbst Kanzler Merz hat vor kurzem durchblicken lassen, dass er zunehmend die Geduld verliert und das Verständnis für Israels Regierung. Während sich die beiden Minister im Auswärtigen Amt hier in Berlin zum vertraulichen Gespräch treffen, draußen vorm Gebäude eine kleine Protestkundgebung. Mit dabei Julia Duchow von Amnesty International.
Ich fordere von Herrn Wadephul, dass er den Außenminister der israelischen Regierung darauf hinweist, dass die israelische Regierung Kriegsverbrechen begeht, dass es einen Waffenstillstand braucht, und zwar einen nachhaltigen, sofortigen, und dass Rüstungsexporte gestoppt werden nach Israel.
Auf der späteren Pressekonferenz der Minister wird aber deutlich, Außenminister Wadephul verpackt seine Kritik und Forderungen, wie so oft, vor allem in die Formulierung extreme Sorge.
Diese Bilder aus Gaza sind schockierend und sie zeigen, was im Moment nach humanitärer Hilfe nach Gaza gelangt, das ist zu wenig.
Drohungen mit Konsequenzen, wenn Israel nicht einlenkt, kommen aber nicht vom CDU-Außenminister. Der eigene Koalitionspartner geht da weiter. Im Bundestag fordert der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic, deutsche Waffenlieferungen an Israel an Bedingungen zu knüpfen. Auch Wadephul hatte kürzlich noch in einem Interview angekündigt, bei Waffenexporten die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu prüfen. Diese Einschränkung lässt er nun weg. Er weist auf die Bedrohung Israels durch Terrorgruppen in der Region und den Iran hin.
Selbstverständlich wird Israel sich gegen diese Gewalt verteidigen können müssen. Und deswegen, natürlich, wird Deutschland Israel auch durch Waffenlieferungen weiter unterstützen. Das stand nie im Zweifel.
Der israelische Außenminister Saar lässt bei seinem Berlin-Besuch die meisten Vorwürfe gegen seine Regierung ohnehin abprallen und stellt fest,
die israelische Armee, die die moralischste Armee der Welt ist, kämpft diesen Krieg entsprechend dem internationalen Recht.
Ein großer Teil der deutschen Gesellschaft sieht das anders, zeigt gerade erst der ARD-Deutschland-Trend. Der Unmut wächst. Doch die Bundesregierung verschärft den Druck auf die israelische Regierung derzeit nicht.
Über den Besuch des israelischen Außenministers in Berlin berichtete Markus Sambale. Gleich geht's weiter mit Berichten aus Berlin und Brandenburg. Zuvor aber übergebe ich an Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Handballer der Füchse Berlin sind auf dem Weg zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Noch 2 Siege fehlen ihnen zum ersten deutschen Meistertitel. Heute Abend um 19 Uhr geht's los. Im Heimspiel gegen Gummersbach wollen die Berliner den ersten Schritt gehen. Und das unter den Augen von RBB 24 Sportreporter Jens Christian Gussmann. Hallo in die Max-Schmeling-Halle.
Astrid, hallo, zurück. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das kribbelt, ne? Das heißt ja, die Füchse Berlin haben schon einen Finger an der Meisterschale, dürfen aber auf der Zielgeraden nicht stolpern, würde ich ergänzen. Wie ist denn die konkrete Ausgangslage vor diesem vorletzten Spiel der Saison?
Also sie haben noch zwei Spiele zu bewältigen, Meister Magdeburg nur noch eins. Die sind gestern an den Füchsen vorbeigezogen, haben die Tabellenspitze übernommen, aber Magdeburg ein Minuspunkt mehr. Also wenn die Füchse ihre Aufgaben erledigen, wenn sie beide Spiele gewinnen sollten, sind sie definitiv Meister. Sie können sich sogar den Luxus leisten, in diesen zwei Spielen einen Punkt abzugeben, weil ihre Tordifferenz ist im Vergleich zu Magdeburg so absurd viel besser. Also da würde auch nichts passieren. Und wenn man sich die Gegner anguckt, muss man auch nicht sagen, das ist jetzt nicht mehr das allerhöchste Regal in der Handball-Bundesliga. Heute geht es gegen den Tabellen-Siebten. Am Sonntag dann das Auswärtsspiel in Mannheim bei den Rhein-Neckar-Löwen. Die sind noch ein bisschen schlechter in der Tabelle platziert als der VfL Gummersbach. Also wenn es normal läuft, geht alles gut, aber die Geschichte mit den Pferden und der Apotheke, ja, da macht man sich so viel Sorgen.
Da wollte ich gerade genau drauf hinaus, denn in den letzten Jahren haben die Füchse in den entscheidenden Spielen immer versagt. Wie ist die Stimmung aktuell in dieser entscheidenden Saisonphase?
Lass mich so sagen, eine Tendenz zum Versagen kann ich nicht feststellen. Aber dieses Tiefenentspannte, das sie angeblich haben, also zumindest wenn man dem Manager Bob Hanning unter der Woche Glauben schenken darf, das ist auch nicht da. Sondern die sind in so einer Stimmung, wo man sagen muss, ja, ist genau richtig. Die sind hoch fokussiert auf diese Aufgabe hier heute. Und sie wissen aber auch, wenn es normal läuft, wenn sie auf ihrem Level heute mal wieder agieren, wenn sie das hohe Handballtempo, das sie die ganze Saison über ausgezeichnet hat, wenn sie das heute auch wieder auf die Platte bringen, dann sind sie nicht zu stoppen. Und dann kann ihnen der VfL Gummersbach auch nicht das Wasser reichen. Also wenn ihnen jemand heute ein Bein stellen kann, dann nur sie selbst.
Genau, das wollte ich dich noch ganz kurz fragen. Was spricht denn für die Berliner? Offensive, Defensive, alles tutti?
Ja, vor allen Dingen ihr überragender Welthandballer Matthias Gitzel und dass sie die beste Offensive der Liga haben. Also mit großem Abstand haben sie die meisten Tore geworfen. Und also wenn es ein hohes Ergebnis wird, dann wird der Sieger auf jeden Fall Füchse Berlin heißen.
Vielen Dank. Das sagt unser Handball-Experte Jens Christian Gussmann. Die Füchse gegen Gummersbach um 19 Uhr geht's los und wir schalten in einer Stunde wieder zu unserem Reporter. Und dann schauen wir noch zum Tennis. Die Weltranglistenerste Arina Sabalenka aus Belarus hat bei den French Open erstmals das Endspiel erreicht. Sabalenka gewann in Paris ihr Halbfinale gegen Titelverteidigerin Iga Świątek aus Polen in 3 Sätzen. Sabalenka trifft im Finale am Samstag auf die Weltranglisten-Zweite Coco Gauff aus den USA oder die französische Wildcard-Spielerin Louise Boisson. Die beiden Spielerinnen stehen derzeit im zweiten Halbfinale, stehen sie sich gegenüber. Und soweit der Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Ausgerechnet bei den Schulen will die Brandenburger Landesregierung im Haushalt kürzen. Dabei hatte sie die doch zur Priorität erklärt. Besonders empören Eltern und Lehrkräfte die Pläne für den Förderunterricht. Noch ist der Landeshaushalt nicht beschlossen, deshalb sind die Pläne heute nochmal im Bildungsausschuss auf den Tisch gekommen. RBB-Landespolitikreporterin Amelie Ernst berichtet.
Die Stundentafel und der reguläre Unterricht hätten oberste Priorität. Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg versucht so der Kritik an den Kürzungsplänen entgegenzutreten. Denn damit dieser reguläre Unterricht gewährleistet werden könne, müssten Lehrkräfte eine Stunde pro Woche mehr vor der Klasse stehen. Und mit Blick auf den Unterrichtsausfall stehe Brandenburg immer noch vergleichsweise gut da.
Es werden ungefähr 13,5 Millionen Unterrichtsstunden in Brandenburg im Schuljahr erteilt. Davon sind ersatzlos ausgefallen 151.000. Das sind 2,23%.
Unterstützung bekommt der Minister von Katja Poschmann, ebenfalls SPD.
2,23%. Ich habe mir Sachsen angeguckt, da haben wir 5,2%. Oder NRW hatte 4,5%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also insofern finde ich, sollte man das schon auch mal sich ins Gewicht legen und überlegen, wie man das einordnen soll.
Doch auch wenn der Unterrichtsausfall in anderen Bundesländern drastischer sei, es könne nicht sein, dass die Landesregierung ernsthaft plane, 345 Stellen für Lehrkräfte zu streichen, sagt CDU-Bildungsexpertin Christi Augustin.
Ist das der richtige Weg, die Lehrerstellen zu kürzen, wenn wir sehen, dass der Unterricht ausfällt und zu sagen, es war schon immer so und wir haben aber dieses und jenes in anderen Bereichen gemacht? Und da sage ich nein. Und meine Sorge ist, wenn ich sehe, dass wir 345 Planstellen bei den Lehrkräften weniger haben, gemessen an den Schülerzahlen bräuchten wir aber eigentlich 800 Vollzeiteinheiten mindestens, dann schafft ja selbst die Lehrerwochenstunde mehr, das nicht auszugleichen.
Die zusätzliche Lehrerwochenstunde muss zurückgenommen werden, fordert auch AfD-Politiker Dennis Holoch. Außerdem liege der Unterrichtsausfall in bestimmten Brandenburger Regionen deutlich über 2%.
Ich würde wirklich auch nochmal an die Koalitionsfraktion appellieren. Sie sind ja Teil des Haushaltsgesetzgebers. Sie haben die Möglichkeit, diese Zusatzstunde noch einmal zu korrigieren. Und damit, glaube ich, auch den Protesten den Wind aus den Segeln zu nehmen, vor allem den berechtigten Protesten.
Bei möglichen Kürzungen für Unterstützungslehrkräfte gibt die Landesregierung zumindest teilweise Entwarnung. Dort seien wegen eines Eingabefehlers falsche Zahlen an die Schulen weitergegeben worden. Diese würden nun korrigiert. Schulen, die viele Kinder mit Förderbedarf betreuten, könnten auch weiterhin zusätzliche Lehrkräfte einstellen. Falk Peschel vom BSW wehrt sich gegen den Vorwurf, dass für die Koalition die Bildung keine Priorität habe.
Man muss ja fairerweise sagen, dass der Haushalt des MBJS um 12% wächst im Verhältnis zum Jahr 2024. Dass das nicht reicht, was die Lehrerstellen betrifft, natürlich kann man sich da mehr wünschen, um auch noch das zu kompensieren, was wir in Anbetracht der aktuellen Haushaltslage eben momentan nicht kompensieren können.
In 2 Wochen sollen die Haushaltsberatungen abgeschlossen sein. Bis dahin könnten Landesregierung und Landtag auch bei der Finanzierung der Schulen noch nachsteuern.
Aus dem Bildungsausschuss des Brandenburger Landtags informierte Amelie Ernst. Und wir bleiben noch bei Schulen, kommen zu einer Berliner Schule, an der ein homosexueller Lehrer Diskriminierung beklagt hatte. Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hat einige der Mobbing-Vorwürfe des Lehrers gegen die Karl-Bolle-Grundschule zurückgewiesen. RBB24-Reporter Sebastian Schöbel berichtet, in dem Fall seien wohl deutliche Diskrepanzen aufgefallen.
Demnach seien die Vorwürfe, die der Lehrer in den Medien geäußert hat, andere als die, die er Schulleitung, Schulaufsicht und Bildungsverwaltung gegenüber gemeldet habe. Günther Wünsch rief die Abgeordneten auf, Akteneinsicht zu nehmen, um sich selbst ein Bild zu machen. Die öffentliche Debatte habe die Bolle-Grundschule nämlich zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt.
Wozu Kenntnis des gesamten Sachverhaltes meines Erachtens jedenfalls keinen Anlass bietet, sind Verallgemeinerungen und Diffamierungen der Schulgemeinschaft, die im Ergebnis zu einer öffentlichen Stigmatisierung der gesamten Karl-Bolle-Grundschule geführt haben.
Der Lehrer hatte gegenüber der Süddeutschen Zeitung erzählt, er sei von Schülern aus muslimischen Familien monatelang homophob beschimpft, beleidigt und gemobbt worden, ohne dass ihm geholfen worden sei. Günther Wünsch wiederum erklärte nun, die Beschwerden des Mannes seien von den entsprechenden Stellen stets geprüft und auch beantwortet worden. Man könne darüber sprechen, so die Senatoren, ob die verschiedenen Anlaufstellen für solche Fälle besser aufeinander abgestimmt werden müssen. Die Schulleitung nahm Günther Wünsch explizit in Schutz. Die öffentlich scharf kritisierte Direktorin habe seit 2021 die Bolle-Grundschule stabilisiert und zahlreiche Verbesserungen eingeführt. Unter anderem gäbe es einen Beauftragten für spezifische Konflikte mit muslimischem Religionshintergrund.
RBB-Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel. Bahnfahrgäste in Berlin und Brandenburg brauchen in den kommenden Wochen starke Nerven. Besonders wenn das Stichwort fällt, das viele Pendler am meisten fürchten, Schienenersatzverkehr mit Bussen. Über diverse Streckensperrungen hat RBB24-Reporter Felix Leitmeier informiert. Welche Sperrungen sind denn am gravierendsten?
Unter anderem fällt die RE1 aus. Das wird täglich Zehntausende Pendler betreffen. Sie ist nämlich eine der wichtigsten Regionalstrecken überhaupt, verbindet Magdeburg, Brandenburg, Potsdam, Berlin, Frankfurt-Oder und Cottbus.
Wann geht das los?
Ja, die RE1-Strecke ist in Etappen betroffen. Ab diesem Freitagabend um 7:45 ist der Abschnitt zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam dicht. Nachts fällt der Zug dann sogar bis zur Berliner Friedrichstraße aus und das bleibt so bis zum 23. Juni. Dann geht's direkt weiter. Am gleichen Tag ist dann der Abschnitt Großkreuz bis Brandenburg Hauptbahnhof betroffen. Zwischen Potsdam und Großkreuz fährt dann nur noch stündlich ein Zug pro Richtung.
Müssen Pendler da zu Fuß gehen oder was können sie tun?
Ja, erstmal sagt die Ostdeutsche Eisenbahn ODEC, mehr Zeit einplanen und vor der Fahrt über Fahrplanänderungen oder Alternativrouten schlau machen. Immer wieder klappt es auch, sich über private Mitfahrdienste im Netz zu vernetzen. Und vor allem fahren Ersatzbusse. Die brauchen nur bekanntlich länger und sind dann ziemlich schnell voll.
Und diese Busse, sind die für alle geeignet?
Ja, nein, leider könnten sie für viele zum Problem werden, denn Fahrräder, Kinderwägen, Rollstühle und so weiter mitnehmen, das geht dann nur sehr eingeschränkt. Und das betrifft alle, die täglich mit dem Rad zur Arbeit fahren oder auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Und gerade jetzt zu Pfingsten könnte das auch für viele Ausflügler ein Thema werden. Da wollen ja viele mit dem Rad aus Berlin ins Umland und sie alle müssen also genau schauen, auf welche Verkehrsmittel sie ausweichen können und mehr Zeit mitbringen.
So viel also zu den Lösungen für die Sperrung der RE1. Aber warum ist die überhaupt geschlossen?
Ein Tochterunternehmen der Bahn erneuert auf der Strecke Gleise und es gibt Arbeiten an der Leit- und Sicherheitstechnik.
Neben dieser RE1 gibt es noch eine Menge anderer, kleinerer und größerer Bahnbaustellen in Brandenburg. Welche davon sind besonders wichtig?
Also eine Baustelle könnte viele betreffen, die in den Urlaub fliegen wollen. Denn ab Freitagabend soll es fast 3 Wochen lang Einschränkungen auf der RE8 geben. Der Strecke, die vom Berlin Hauptbahnhof Zoo in Richtung Flughafen BER fährt. Und auch der Flughafenexpress FEX fährt in den nächsten Tagen abends und nachts unregelmäßig. Und dann gibt's zu allem Übel auch noch Arbeiten an den Hochleitungen. Das könnte in den kommenden 4 Wochen immer wieder Probleme auf verschiedenen Linien bringen. Darunter ist dann die RE2 von Nauen bis Cottbus, RE7 zwischen Berlin und Dessau, Rosslau und Co. Also viele Linien sind da betroffen.
Jede Menge Probleme also im Regionalverkehr. Wie sieht's mit dem Fernverkehr aus?
Ja, auch der ist von den Oberleitungsarbeiten und anderen Sanierungen betroffen. Von morgen an halten keine Fernzüge am Berliner Bahnhof Zoo und dem Ostbahnhof.
RBB24-Reporter Felix Leitmeier. Ausführliche Informationen zu all diesen Bahnbaustellen können Sie nachlesen online auf rbb24.de. Während der Corona-Pandemie 2020 errichtete Berlin an mehreren Stellen provisorische Radwege. Einen solchen Pop-up-Radweg gab es etwa an der Kantstraße in Charlottenburg. Doch über den wird seitdem gestritten. Jetzt hat die Verkehrsverwaltung angeordnet, dass die Fahrspuren dort neu aufgeteilt werden. RBB24-Reporterin Annette Mirsch hat das Problem erkundet.
Kantstraße, Nähe Kreuzung Wilmersdorfer. 3 Spuren in beide Richtungen gibt es hier. Am Bürgersteig der breite Radweg. Dann kommt die Parkspur und außen eine Fahrspur für alle Autos, Lkw und Busse. Das behindert Rettungskräfte massiv, bestätigt Peter Bauer, der an der Kantstraße ein Bilder- und Rahmengeschäft betreibt.
Wir haben es gegenüber gehabt, da kam ein Löschfahrzeug, blieb stehen. Danach standen dann 7, 8 PKWs und die weiteren Rettungsfahrzeuge und Löschfahrzeuge sind nicht mehr an die Einsatzstelle rangekommen, weil sie ja zugestellt waren mit dem plötzlich haltenden Löschfahrzeug. Und sobald hier ein Fahrzeug quer steht, sei es die BSR oder Berlin Recycling oder Alba, ist hier dicker Stau angesagt und auch da kommen keine Rettungskräfte mehr durch.
Nun sollen die Spuren neu geordnet werden. Am Bürgersteig wird geparkt, dann kommt eine gemeinsame Spur für Busse und Radfahrer und außen dann die Autospur. Damit wären 2 Spuren nebeneinander befahrbar. So hat es die Senatsverkehrsverwaltung jetzt angeordnet. Ob das nun besser ist? Die Anlieger sind sich nicht einig, selbst Radfahrer wie diese beiden.
Also da ich ja selbst Anwohner bin und das seit Jahren benutze, mich sicher fühle, das ist das A und O, und auch irgendwie die Radspur breit genug ist, also ich würde das wirklich so lassen.
Das hätten die sich vorher überlegen sollen, bevor sie so viel Geld da reingebuttert haben. Ne? Also dass die irgendwie nur Scheiße bauen die ganze Zeit, die das planen. Ne? Und das dann irgendwie nicht im Griff haben, das ist eigentlich das Problem. Ne? Ich schaue ganz anderen Sachen besorgt entgegen in dieser Stadt. Radwege ist, glaube ich, das kleinste Problem.
Die Senatsverkehrsverwaltung gibt dem Bezirk nun 14 Tage, um sich zur Neuordnung der Spuren zu äußern. Der Vorschlag des Bezirksamtes, den begrünten Mittelstreifen der Kantstraße so umzubauen, dass Einsatzfahrzeuge dann dort stehen könnten, der sei zu teuer, sagt die Senatsverwaltung. Gleichzeitig sei entscheidend, dass durch den Abriss der A100 und der Westendbrücke durch die Kantstraße nun viel mehr motorisierter Verkehr durchfließen muss.
Also erst Pop-up und jetzt plopp weg. Annette Mirsch über die Radspur an der Berliner Kantstraße. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören wie immer in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Weiterhin Baustellenstau gibt es auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke, aktuell 10 Minuten plus in Richtung Havelland. die A113 Richtung Berlin. Ist wegen eines brennenden LKWs in Höhe Schönefeld-Nord gesperrt. Achtung, dort hat sich ein Stau gebildet. In weiten Teilen Berlins hat sich die Lage entspannt. Schwerpunktmäßig ist es aber noch immer voll. Auf dem Stadtring in Richtung Neukölln ist der Britzer Tunnel wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Hier Stau ab Alboinstraße. Geduld brauchen Sie dann auch auf der A113 ab Johannisthaler Chaussee stadtauswärts bis Adlershof. Dort ist die Einfahrt blockiert. Rundherum gibt es zahlreiche Staus auf den Umfahrungen. Verkehrschaos auch noch in Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende gibt es umfangreiche Sperrungen rund um den Blücherplatz. In Reinickendorf ist die Provinzstraße nach einem Unfall in Höhe Drontheimer Straße komplett gesperrt. Und weitere Staupunkte sind Elsenbrücke, Schlesisches Tor und Wuhlheidebrücke.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Anke Arndt. Bundeskanzler Merz hat US-Präsident Trump eine enge Zusammenarbeit angeboten. Deutschland verdanke den Amerikanern viel. Das werde man nie vergessen, sagte Merz bei einem Treffen im Weißen Haus. Trump gratulierte Merz zur gewonnenen Bundestagswahl und lobte, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöhen will. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte Trump, man sei sich einig, dass das Blutvergießen ein Ende finden müsse. Man sei unglücklich darüber, dass sich das aktuell nicht abzeichne. Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Entscheidung fiel beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Und so solle vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Verteidigungsminister Pistorius sagte, für die neuen NATO-Ziele brauche die Bundeswehr bis zu 60.000 zusätzliche Soldaten. Fluggäste sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister hat sich bei einem Treffen in Luxemburg dafür ausgesprochen. Das Europaparlament kann aber noch Änderungen vornehmen. Europakorrespondent Jakob Mayer.
Airlines sollen ein automatisches Formular für die Beantragung von Entschädigungen bei Flugausfällen bereitstellen. Aktuell wird ab einer Wartezeit von 3 Stunden Entschädigung fällig. Deutschland wollte zusammen mit Spanien und einigen anderen Mitgliedstaaten an der geltenden Regelung festhalten, wurde aber schließlich überstimmt.
Berlins Justizsenatorin Badenberg hat sich schützend vor 3 Richterinnen und Richter gestellt, die seit einer Asylentscheidung bedroht werden. Badenberg sagte dem RBB, sachliche Kritik an einzelnen Urteilen gehöre zum demokratischen Diskurs. Gewalt, Drohungen oder Einschüchterungen seien aber nicht hinnehmbar. Die Richterinnen und Richter hatten am Montag entschieden, dass die Zurückweisung von 3 Asylsuchenden aus Somalia an der deutschen Grenze nicht rechtens war. In Lübbenau im Spreewald ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt worden. Kurz nach 12 Uhr gab der Sprengmeister bekannt, dass alles planmäßig und sicher abgelaufen sei. RBB-Reporter Daniel Masto.
Die Sperrungen wurden inzwischen wieder abgebaut. Der Sperrkreis von 300 Metern, der wurde auch wieder aufgehoben. Die Autofahrer haben somit wieder freie Fahrt. Die Züge können wieder rollen und die Kleingärtner können wieder in ihre Gärten zurück. Die Munition wurde bei planmäßigen Sucharbeiten an der Baustelle am Südkopf entdeckt.
Nach dem Abriss der maroden Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide wird die gesperrte Kreuzung ab morgen Mittag schrittweise für den Kfz-Verkehr freigegeben. Der Verkehrsverwaltung zufolge wird zunächst die Verbindung zwischen Treskow-Allee und Edisonstraße jeweils einspurig für Autos geöffnet. Am Samstagmittag werden weitere Fahrbahnen freigegeben. Ob die Brücke neu gebaut wird, ist noch offen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend wechselhaft, nachts meist trocken. In der Frühe erster Regen, Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 20 Grad, in Neuruppin 15, in Senftenberg 25. Morgen bedeckt mit leichtem Regen, später neben Schauern gelegentliche Auflockerungen bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Früher hieß die Branche Abfallwirtschaft. Heute steht nicht mehr nur die Entsorgung von Müll im Fokus, sondern ein Kreislauf. Produkte sollen von vornherein so designt werden, dass man sie gut recyceln kann. Rund 100 Milliarden Euro Wertschöpfung verbuchen die Firmen der Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft pro Jahr. 300.000 Menschen arbeiten für sie. Heute hat sich die Branche in Berlin getroffen, berichtet Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky.
Recycling-Weltmeister ist überraschenderweise das kleine Land Österreich. Deutschland liegt dahinter auf Platz 2, erklärt Matthias Harms. Er führt die Geschäfte des Entsorgungsunternehmens Veolia Deutschland.
Papier, da haben wir Recyclingquoten von 90% ungefähr. Glas ist natürlich ein Klassiker. Auch die Verpackungen sind eine Erfolgsgeschichte. Da ist es so zwischen 63% und 90%. Aluminium gehört noch dazu.
Es gibt aber auch Bereiche, da läuft es nicht so rund in der Kreislaufwirtschaft. Zum Beispiel bei Getränkekartons, sagt Matthias Harms. Die sind außen aus Pappe, innen aus Aluminium und haben obendrauf einen Plastikdeckel. So gut wie gar nicht hierzulande recycelt werden seltene Erden, zum Beispiel aus Smartphones. Diese Rohstoffe müssen fast zu 100% importiert werden. Wie viel Glas, Metall oder Papier in einem Land recycelt wird, sei aber allein noch nicht aussagekräftig, sagt Martin Faulstich. Der Wissenschaftler ist Vorstand des Instituts für die Zukunft der Industriegesellschaft. Um zu messen, wie weit ein Land in Sachen Kreislaufwirtschaft ist, sollte man sich lieber die sogenannten Rezyklatquoten anschauen. Also wie viel recyceltes Material steckt eigentlich in neuen Produkten? Dabei schneidet Deutschland nur mittelmäßig ab.
Da können Sie in einen Baumarkt gehen oder sich ein Auto kaufen oder sich ein neues Smartphone kaufen oder sich einen neuen Laptop oder ein neues Haus bauen. Im Schnitt sind in allen neuen Produkten gerade mal 13% Rezyklate verbaut.
Die Kreislaufbranche fordert deshalb eine Rezyklatquote. Ganz aktuell schlägt der Branchenverband vor, die Auszahlung des 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögens für den Bau von Straßen, Brücken und Schulen an eine Bedingung zu knüpfen. Geld solle nur bekommen, wer Baumaterialien verwendet, die ein Minimum an Rezyklaten enthalten. Das Problem dabei sind bisher die Preise. Wiederverwertete Kunststoffe zum Beispiel sind teurer als herkömmliche, für deren Produktion Erdöl verwendet wird. Was die Kreislaufbranche leisten kann, dürfe man allerdings auch nicht überschätzen, konstatiert Matthias Harms von Veolia mit Blick auf den Rohstoffbedarf pro Jahr in Deutschland.
1,5 Milliarden Tonnen. Das Abfallaufkommen in Deutschland ist so 380 Millionen Tonnen, 400 Millionen Tonnen. Davon sind die Hälfte Bau, Schutt und Abbruchabfälle. Wir dürfen auch nicht den Eindruck erwecken, als wenn wir den Rohstoffbedarf von Deutschland als Branche decken können.
Auf dem Tag der Kreislaufwirtschaft weist die Präsidentin des Branchenverbands BDE, Anja Siegesmund, noch auf ein anderes Problem hin.
Bundesweit kommt es derzeit zu 30 Bränden pro Tag in Müllfahrzeugen, auf Höfen, in Recycling- und Sortieranlagen. Falsch entsorgte Lithium-Ionen-Batterien sind für knapp 80% der Brände verantwortlich.
Kürzlich hat es zum Beispiel in einer Entsorgungsanlage in Werneuchen nordöstlich von Berlin gebrannt. Die Branche fordert deshalb ein Pfand für Batterien und ein Verbot von Einwegprodukten wie E-Vapes, deren Batterien sich häufig entzünden.
Anja Dobrodinsky über die Branche Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft. Ein Blick in die Zukunft kann spannend sein. Das gilt auch für das, womit mittelständische Firmen die Herzen der Kundschaft erobern wollen. Der Innovationstag Mittelstand bietet diesen Unternehmen eine Bühne. Rund 300 haben sich heute in Berlin präsentiert. Wie? Das hat sich Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser bei Ausstellern aus der Region angesehen.
Ein Rollator, der mitdenkt. Vor einem der vielen weißen Zelte steht ein unscheinbares Modell mit eingebautem Elektromotor. Der Plan? In Zukunft sollen Sensoren in den Griffen des Rollators die Aktivität des Herzens messen. Wie bei einem EKG, erklärt Thomas Rüsch von der Berliner Agentur Promotool.
Was jetzt hier das Neue oder der Punkt ist, es steht darin, dass man ohne zusätzliche Drähte, also kontaktlos Vitalparameter erfassen kann. Der Rollator verarbeitet diese Daten intelligent und ermöglicht es, die Unterstützung, die er dem Rollatorfahrenden gibt, dem tatsächlichen Gesundheitszustand anzupassen. Also fühlt er sich schlecht? Gibt es eine größere Unterstützung? Fühlt er sich besser? Wird die Unterstützung zurückgefahren?
Bis der KI-gesteuerte E-Rollator auf den Markt kommt, dauert es aber noch mindestens 2 Jahre. Schon fertig ist aber die Schokolade für Allergiker ein paar Stände weiter. Sie sieht aus wie normale Zartbitterschokolade, aber
in normaler Schokolade ist meistens Lecithin von Soja enthalten. Soja ist ein Allergen. Und daher haben wir uns Sonnenblumenlecithin rausgesucht. Das ist nicht so allergen.
Und die Schokolade halte sich dadurch auch länger, erklärt Silke Sorge von der Frankenförderer Forschungsgesellschaft in Luckenwalde. Ihre Untersuchungsergebnisse teilt sie mit Unternehmen.
Im Handel direkt angeboten wird es noch nicht, aber es gibt Firmen, die Interesse haben, wo es dann ausprobiert wird, weil es sich da auch teilweise um Pralinen handelt, also um gefüllte Schokoladen. Da muss man dann natürlich nochmal schauen, ob das dann tatsächlich auch gut funktioniert.
Der Innovationstag Mittelstand wird jedes Jahr vom Bundeswirtschaftsministerium organisiert. Christina Deckert, Leiterin der Abteilung Innovationspolitik, sagt, der Tag soll vor allem dabei helfen, kluge Ideen von kleineren und mittleren Unternehmen sichtbar zu machen.
Ich glaube, es ist gewaltig, gerade auch vor Ort, wenn man die Projekte angucken kann, die Modelle, wenn man sieht, die ganze Bandbreite von kleinem Handwerksbetrieb bis hin zu Forschungsvereinigungen, die hier auch wirklich Projekte dann in den Markt bringen wollen.
Das Bundeswirtschaftsministerium fördert die Entwicklung innovativer Produkte mit bis zu 500.000 Euro je Projekt eines Unternehmens.
Tabea Schosa aus der Wirtschaftsredaktion.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Dreimal in jeder Stunde hören Sie tagsüber Nachrichten im RBB 24 Inforadio. Abends nach 18 Uhr noch zweimal. Das sind in der Summe ganz schön viele Nachrichtensendungen am Tag. Aber wie entstehen die? Nach welchen Kriterien entscheiden wir, was wir wie melden? Darüber hat Silvia Tieks mit unserem Nachrichtenredakteur Tilman Büttenbender gesprochen. Denn heute ist Nachrichtentag in der ARD.
Unser Frühteam für unsere Live-Sendung ab 6 startet da 2 Stunden früher. Die kommen ja um 4. Die Nachrichtenredakteure auch. Was machen die als erstes?
Na, die Welt bleibt ja nicht stehen. Auch in der Nacht wurden Nachrichten geschrieben. Die werden uns zum Teil übergeben, wenn sie noch zu gebrauchen sind oder wenn es Vorausmeldungen sind. Auf die setzen wir auf. Dann gucken wir durch die Agenturen. Auch Agenturen laufen die ganze Nacht durch, ist ja logisch, und suchen die für uns relevanten Themen raus, verabreden, welche wir davon machen wollen und wie, und dann geht's ans Schnitzen.
Machen das nur die Nachrichtenredakteure, die morgens schon da sind, oder bespricht man sich in der größeren Gruppe?
Man bespricht sich eigentlich mit dem gesamten Frühteam. Also es kommen ja auch Programmelemente, Interviews, die geplant sind und solche Dinge. Die werden alle mit einbezogen in die Entscheidungen, was wir dann am Ende an Portfolio vorbereiten.
Früher gab es die sogenannten Nachrichtenticker. Manchmal wird das noch benutzt, dieses Wort. Wir haben das noch gelernt an diesen ratternden Maschinen, wo die Papierrollen endlos schienen und man dann die Meldungen einzeln abriss. Das gibt es schon lange, lange, lange nicht mehr. Wie sieht das da heute aus? Ich muss mir das visuell vorstellen. Was läuft da ein an Meldungen von Agenturen?
Also der Ticker ist zum Glück leise geworden, ja. Sondern das kommt alles auf dem Bildschirm an, wie du gerade schon gesagt hast. Das sind pro Minute 1 bis 2 Meldungen. Das sind kleine Erklärstücke oder Nachrichten, die von Reportern aus der ganzen Welt zusammengetragen werden. Die verkaufen es an ihre Agenturen und diese Agenturen wiederum haben wir abonniert und so kommt das dann bei uns im Computer an. Wir nehmen dann, wenn wir ein Thema interessant finden, 1 bis 2 Meldungen von am besten unterschiedlichen Agenturen, packen die Texte zusammen und schreiben daraus dann eine eigenständige Nachrichtenmeldung.
Die Agenturen, die wir beziehen, das sind die Klassiker, kennt auch der ein oder andere vielleicht, also Deutsche Presseagentur, dpa, Reuters, was haben wir noch?
AFP, also Agence France-Presse heißt das genau. Also das sind die Franzosen. Eigentlich alle möglichen großen, die amerikanischen Agenturen wie AP, also Associated Press, Reuters aus Großbritannien. Wir haben den großen Luxus, dass wir wirklich alle Agenturen haben. Katholische Nachrichtenagentur, Sportinformationsdienst, alles.
Dazu kommt ja noch, sagen wir mal, große Nachrichtendienste wie BBC, die inzwischen auch schon lange Eilmeldungen auf Smartphone oder auch eben im Internet liefern. Das sind ja auch Quellen für uns.
Das sind auch Quellen für uns, aber eher nachrangig. Also wir sind ja selber auch ein Medium und dementsprechend gucken wir nicht so sehr darauf, was die lieben Kollegen in den anderen Medien gemacht haben, sondern schauen lieber auf unsere Korrespondenten, auf unsere Reporter, auf unsere Agenturen.
Das sind dann auch unsere eigenen RBB-Kollegen. Wir haben ja auch eine eigene Nachrichtenagentur im RBB oder eine Verteilstation, wenn man so will. Da fließt also auch Information noch rein, die dann bei euch am Nachrichtentisch landet.
Genau. Also unsere Reporter sind ja unterwegs und wenn die interessante Geschichten mit Nachrichtenwert finden, kommt es ins CNC, das ist unsere zentrale regionale Nachrichtenredaktion und aus der bekommen wir dann schon so häppchenweise vorgefertigte Meldungen, die wir dann nur noch ein bisschen konfektionieren müssen und das ist natürlich mit die schönste Nachrichtenquelle unserer eigenen selbstgeschöpften Geschichten.
Genau, unser crossmediales Newscenter, da steckt ja auch schon wieder das Wort News, also Nachrichten drin. Ja. Wir können uns ja mal, damit das noch plastischer wird, uns den Tag vornehmen. Wir zeichnen das auf am Mittwoch, am 4. Juni. Und wir haben aufgemacht, das ist die Top-Meldung in unserer Nachrichtensendung mit dem Investitionsplan der Bundesregierung. Ja. Warum habt ihr das ausgewählt als Aufmachermeldung?
Als Aufmachermeldung hauptsächlich aus dem Grunde, dass der Nachrichtentag bzw. die Lage, also der Morgen, der war recht nachrichtenarm. Nun ist Nachrichten machen am Ende reines Handwerk. Also wir haben Kriterien, nach denen wir Dinge bewerten. Also Aktualität, Gesprächswert, Hörernähe, Nutzwert, aktuelle Entwicklungen, all solche Dinge. Und da war das einfach noch das stärkste Thema. Die Wirtschaft liegt am Boden, die alte Regierung, die Ampel ist an der Wirtschaftspolitik zerbrochen und jetzt setzt die neue Regierung Impulse und somit war das stärkste Thema. Wir hatten dazu auch noch ein Interview, um nochmal klarzumachen, das ist eine gesamte Teamentscheidung und dann fiel die Entscheidung auf dieses Thema.
Genau, wir haben den Geschäftsführer der Unternehmensverbände, glaube ich, Berlin-Brandenburg interviewt dazu. Da wussten wir also, da kommt noch was an Neuigkeit zu dieser Meldung hinzu. Wie bewerten die Unternehmer in Berlin und Brandenburg das? Konnte man also abschätzen, da kriegt diese Meldung, diese bloße Ankündigung, dass das Kabinett das machen wird, nochmal Futter sozusagen. Das ist für uns auch ein Kriterium, oh, das könnte interessant werden.
Na, das ist nicht unbedingt ein Kriterium, aber es ist vielmehr so eine klassische Vorgehensweise. Also, dass wir begleiten Entwicklungen ja sehr nah mit unseren Nachrichten. Und das ist gerade bei unserer hohen Schlagzahl von 3 Sendungen pro Stunde manchmal sehr, sehr schön zu beobachten, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, weil wir dann halt so nah dran sind. Erst die Ankündigung, dann die Äußerung eines Politikers oder eines Sachverständigen und dann dessen Weiterdreh.
Sie hören das RBB 24 Inforadio, das Vis-à-vis in unserem Programm heute mit Tilman Büttenbender. Es ist nämlich Nachrichtentag in der ARD und aus diesem Anlass wollen wir Ihnen, unserem Publikum, unseren Usern erklären, wie wir Nachrichten machen. Wie kommen wir eigentlich zu unseren Sendungen und wie gestalten wir die? Ich habe mir nochmal angeguckt, was wir sonst für Meldungen dann drin hatten. Das war nochmal eine Meldung zu den Zurückweisungen an der Grenze nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts. Wie geht das politisch weiter? Gab es offenbar neue Äußerungen? Dann hatten wir was zu einer europäischen Antwort auf US-Zölle. Nahostmeldung. Dann sind wir in die Region gegangen. Es gibt da, glaube ich, Probleme mit dem Flughafenexpress zum BR.
Genau. Mehr so eine Servicemeldung in diesem Fall.
Ja, genau. Auch ein Kriterium für uns. Du hast es ja eben auch erwähnt, Nutzwert. Das sollten die Leute wissen, das ist wichtig. Und der Klassiker mit Sport, die Nachrichtensendung beendet mit Fußballerinnen.
Wobei das immer lustig ist, weil wir nehmen ja gerne eine bunte Meldung hinten raus oder den Sport hinten raus. Wir wissen aber gar nicht, ob die Menschen draußen mitbekommen, dass das jetzt die letzte Meldung ist.
Nein, ist aber ein schönes Beispiel dafür, wie eine Nachrichtensendung gebaut werden kann bei, sagen wir mal, überragenden Sportereignissen. Das muss ja nicht Fußball sein. Machen wir auch damit schon mal auf.
Absolut, ja. Mit einer Goldmedaille machen wir gerne mal auf.
Genau, ja. Oder wenn wirklich ein großes Turnier, ein internationales Turnier, die Deutschen weitergekommen sind, das kennt unser Publikum, glaube ich, auch. Also das muss nicht die letzte Meldung sein, ist es aber gern in der Tat. Genau. So, jetzt wird es ein bisschen gemütlich. Das Schlimmste ist vorbei, könnte man vielleicht sagen, weil die oft als schlimm wahrgenommenen und auch schlimmen Meldungen, Krieg, Tod, Zerstörung, Verwüstung, Katastrophe, die kommen in der Regel vorne. Das ist, glaube ich, seit Jahrzehnten so, weichen wir auch nicht von ab, oder?
Na, das Gemeine ist es, die erregen halt die meiste Aufmerksamkeit, die haben den höchsten Gesprächswert, die erregen die meiste Betroffenheit.
Wie ist das in unserer Nachrichtenredaktion? Wie diskutieren wir das? Weil wir ja seit Jahren gerade bei diesem Thema merken, es zieht alle runter, auch uns, die wir eigentlich gewohnt sind, damit umzugehen. Das ist unser Geschäft nun mal, Nachrichten im Inforadio, weil sich daraus alles ableitet. Aber Ukraine-Krieg, Nahostkrieg, vorher die Pandemie, die schlechte Wirtschaft, man kann das endlos fortsetzen. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ich höre gar keine Nachrichten mehr, ich ertrage es nicht mehr.
Wir versuchen natürlich, sobald es geht, sogenannte Constructive News beziehungsweise auch positive Nachrichten so hoch zu hängen wie möglich. Gestern ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Der Impuls der Bundesregierung, jetzt wirtschaftlich Dinge ändern zu wollen, ist im Prinzip eine gute Sache. Also allein das Signal, wir haben es verstanden, wir werden jetzt hier versuchen, die Wirtschaft wieder in den Start zu kriegen, das ist mal eine gute Nachricht und damit gehen wir dann natürlich auch gerne nach vorne.
Da wird es allerdings auch interessant. Wie blickt man auf Nachrichten und wie meldet man die? Denn der Finanzminister nennt ja diese Steuererleichterung, die die schwarz-rote Regierung nun aufsetzen möchte, Investitionsbooster. Die haben das belabelt. Und wir kennen das von der Ampelregierung. Da gab es die Bazooka und was es alles gibt. Kann man sagen, das können die ja machen. Die können ja ihre Dinge benennen, wie sie wollen. Wie gehen wir mit solchen Labels um? Da macht sich die ganze Diskussion dahinter auf. Die einen nennen es Propaganda, die anderen nennen es Verkaufe und in der Mitte nennt man das dann Framing aus dem Englischen, dass schon Dinge mit einem Rahmen vorgegeben werden, den das Publikum gefälligst übernehmen möge. Das ist für uns nicht mal ganz einfach, oder?
Nee, versuchen wir auch, soweit das geht, zu verhindern. Also gerade den Investitionsbooster, den hast du bei unserer Nachrichtenmeldung nicht einmal gefunden. Oder beziehungsweise genau einmal, das hat der Korrespondent genommen. Und der hat das aber dann auch gleich ironisch überspitzt. Das ist aber eine Sache, die kann der Korrespondent machen oder ein Reporter. Die Nachricht an sich, das reine Werk, tut das nicht. Sondern das bleibt so neutral wie eben möglich. Es wird einfach nur dargestellt, was ist. Und dabei natürlich am besten kein Framing benutzt, sondern es werden Steuererleichterungen für Unternehmen beschlossen. Das ist faktisch, was da auf dem Papier steht. Und alles, wie das gelabelt wird, das darf dann die Regierung gerne selber probieren, durchzudringen damit zu den Hörern. Wir helfen ihnen dann nicht.
Letzte Frage, KI. Künstliche Intelligenz. Noch schreibt die KI bei uns nicht die Meldungen.
Nein, und das wird sie auf absehbare Zeit auch nicht tun. Sondern wenn, dann wird sie sich, so sehe ich das oder das erwarte ich, an diesen handwerklichen Sachen abarbeiten. Also jetzt rein die Textformulierung oder die Gestaltung innerhalb der Meldung. Liedsatz, Folgesatz, Quelle, Hintergrund. Das kann sie von mir aus alles machen. Aber am Ende wird immer ein Mensch drüber gucken müssen, um die Quellen zu checken, um Formulierungen zu checken, um Zusammenhänge zu checken, die da vielleicht entstanden sind, die so nicht gegeben sind und so weiter und so fort. Also es ist viel zu komplex, um es der KI ganz zu überlassen. Auf absehbare Zeit wird da immer wieder ein Mensch drüber gucken müssen.
Und im Moment machen überhaupt Menschen bei uns die Nachrichten. Und einer davon ist Tilman Büttenbender. Danke fürs Gespräch.
Immer gern.
Redakteurin Silvia Tieks war das im Gespräch mit Tilman Büttenbender aus unserer Nachrichtenredaktion.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Ein Bild sagt mehr als 100 Nachrichtenmeldungen. Das demonstriert seit 70 Jahren die World Press Photo Foundation. Die zeichnet das Pressefoto des Jahres aus. Ausgewählt aus Zehntausenden Einsendungen freier Fotografen und Agenturen aus 141 Ländern zählt es zu den renommiertesten Preisen für Pressefotografie. Die Siegerfotos werden in einer Ausstellung gezeigt, die heute Abend im Berliner Willy-Brandt-Haus eröffnet wird. Kulturreporterin Barbara Wiegand hat sie sich angesehen.
Warme Lichtstrahlen fallen in das Gesicht eines Jungen, der am Betrachter vorbei nach schräg unten schaut. Groß wirkt sein Kopf über dem schmächtigen Oberkörper. Mit zwei Stümpfen anstelle seiner Arme. Die hat der 9 Jahre alte Mahmoud bei einem Luftangriff in Gaza verloren. Aus knapp 60.000 Einsendungen wurde dieses Foto der Palästinenserin Sama Abu Elouf zum Pressefoto des Jahres gewählt.
Das Spannende an diesem Foto ist, dass es die Folgen des Krieges vor Augen führt. Vor allem das Leben von Kindern, die am meisten betroffen sind von solchen Konflikten. Das war ein wichtiger Aspekt für die Jury. Aber auch, wie das Foto aufgenommen wurde. Es ist ein sehr schönes Porträt mit dem Licht- und Schattenspiel. Wir schauen erst in das Gesicht des Jungen und dann erst sehen wir, dass etwas fehlt.
Sagt Kurator Rafael Diaz e Silva. Fast ikonengleich steht das Foto dafür, was diesen Wettbewerbsjahrgang am meisten prägt, der Krieg und seine Folgen, für die Menschen und ihre Welt. Es ist die Waffengewalt, aber auch die Klimakrise, die Fotografinnen und Fotografen aus aller Welt hier dokumentieren. Flut- und Dürrekatastrophen, die auf den Bildern manchmal täuschend harmlos daherkommen. If you see this image, you see a man.
Wenn Sie sich das Foto anschauen, sehen Sie diesen Mann dort stehen. Den Sand unter sich, den blauen Himmel über sich. Mit Shorts, Strohhut und Taschen in der Hand sieht er aus, als würde er gerade zum Strand gehen. Aber dann dann lesen Sie die Bildbeschreibung und realisieren, es ist der Amazonas, der größte Fluss der Welt, dessen von einer großen Dürre ausgetrocknetes Bett wie eine Wüste aussieht.
In weiteren persönlichen Momentaufnahmen, in Serien oder Langzeitbeobachtungen begleiten wir Schmuggler durchs Gebirge zwischen iranischem Kurdengebiet und der Türkei. Oder wir begegnen einer chinesischen Familie beim illegalen Grenzübertritt in die USA und schauen auf diese Welt, die vielerorts ins Wanken geraten scheint.
Ja, das höre ich oft, dass das alles so deprimierend ist. Und ja, die Fotos konfrontieren uns mit der Realität, die hinter den Nachrichten steckt. Also es geht darum, dem Publikum das zu zeigen, vielleicht auch die Betrachter zu motivieren, selbst etwas zu tun. Darüber hinaus geht es hier um Empathie, um Mitleid, einfach um Menschlichkeit.
Inmitten aller Traurigkeit gibt es aber auch Fotos, die Hoffnung machen, Bilder von Protest, lautstark oder still. In Georgien, in Afghanistan, wo Frauen trotz des Verbots der Taliban heimlich zur Schule gehen. Nicht weit davon fällt der Blick auf Angelina, die mit ihrer Familie aus der umkämpften ukrainischen Stadt Kubjansk geflohen ist. Die kleine Angelina liegt hier auf dem Bett, ganz starr. Es ist eines der Fotos in dieser Ausstellung, das sie still und eindringlich von den ansonsten allgegenwärtigen medialen Bilderfluten abhebt.
Barbara Wiegand über die World Press Fotoausstellung im Willy-Brandt-Haus Berlin-Kreuzberg. Die Berliner Autorin Annette Gröschner ist eine der umtriebigsten Schriftstellerinnen der Stadt. Ihre Texte werden als Reiseführer durch den Osten beschrieben. Gerade ist sie Stadtschreiberin in Mainz, hält zudem an der Johannes-Gutenberg-Universität die Poetik-Dozentur. Da hat sie von ihrer Arbeitsweise und ihrer Leidenschaft für Archive erzählt. Kulturreporterin Leonie Berger hat sich das angehört.
Ihre Leidenschaft für Archive entdeckte Annette Gröschner gegen Ende ihres Studiums in Ost-Berlin. Ihre Diplomarbeit schrieb sie über Inge Müller und ihre Lyrik. Inge Müller hatte sich 1966 das Leben genommen. Ihr Nachlass befand sich bei ihrem Ehemann, dem Dramatiker Heiner Müller. Ihr erstes Archiv war also gar kein richtiges, sondern ein Regalbrett in einer Wohnung. Es gab kein Verzeichnis, keine Aufsicht und keine Kopiermöglichkeit. Und so schrieb Annette Gröschner alles ab, was sie brauchte. Flankiert wurden ihre Recherchen durch Träume, die sie anstelle eines Tagebuchs regelmäßig aufschreibt. Damals träumte sie von Inge Müller, die überprüfte, was Annette Gröschner über sie aufgezeichnet hatte.
Inge Müller strich die Aussage, dass es 5 Aufzeichnungshefte gebe und sagte, es seien nur 4. Das 5. sei über die Ehe und ginge niemandem etwas an. Sie hatte in meinem Heft Unterstreichung gemacht. Ich fand einige Daten präzisiert und einigen Aussagen war mit Rotstift ein A gemalt, wie schlechter Ausdruck. Sie sagte plötzlich, ja, ich erinnere mich, ich hatte ein rotes Schreibheft, das ich immer in der Akademie der Künste verwendete. Wo ist das eigentlich?
Dieser Text zeigt, wie in ihren Träumen Recherche, Realität, Wünsche, Hoffnungen und Ängste verschwimmen. Von Annette Gröschner aufgeschrieben sind diese Träume schon Literatur. Bislang sind diese Texte noch privat, aber sollte sie einmal ihre Memoiren schreiben, so Annette Gröschner, dann würde sie dafür diese Aufzeichnungen verwenden. Was für eine schöne Idee, auf deren Umsetzung wir aber noch warten müssen. Doch zurück zu den Archiven. Die Recherchen über Inge Müller zeigten Annette Gröschner, wie viel Freude es ihr bereitete, Material zu sichten, das bisher noch kaum jemand in den Händen gehabt hatte, und Dinge zu entdecken, die auch für andere interessant sein könnten. Dabei war es in der DDR schwierig, Zugang zu Archiven zu bekommen.
Besonders hat sich das dann nochmal verändert, als die Mauer aufging und man plötzlich eben diese ganzen verbotenen oder quasi unter Verschluss seinen Akten in dem Parteiarchiv zu lesen. Ja.
Akten in Archiven mögen staubig und häufig in einer technisch sachlichen Sprache verfasst sein, aber wenn jemand sie so auswerten kann wie Annette Gröschner, so erzählen sie von Menschen. Auch die Geschichte der Berliner Mauer hat sie gemeinsam mit dem Fotografen Arvid Messmer gründlich erforscht. Die Dokumente sind inzwischen in der Abteilung Militärarchiv des Bundesarchivs in Freiburg zu finden, darunter Fotos zu den unterschiedlichen Bauphasen der Mauer, die anfangs nur ein Stacheldrahtzaun war, und selbst die Hunde, die im Todesstreifen tätig waren, sind verzeichnet mit Namen und Rasse. Aus diesen Recherchen ist ein Buch und eine Ausstellung entstanden, aus anderer Sicht die frühe Berliner Mauer. So bringt ihre künstlerische Forschung ans Licht, was sonst in Kartons vergessen werden könnte. Annette Gröschner findet in den Archiven Geschichte und macht daraus Geschichten, die für alle zugänglich sind.
Leonie Berger über die Archivleidenschaft der Berlinerin Annette Göschner. Die Schriftstellerin liest am Sonntag in Neuruppin aus ihrem aktuellen Roman Schwebende Lasten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
In weiten Teilen Berlins hat sich die Lage entspannt. Schwerpunktmäßig ist es aber noch recht voll. Große Probleme macht weiterhin die A113. Nach einem LKW-Unfall ist der Abschnitt zwischen Adlershof und Schönefeld Nord jetzt voll gesperrt. Also beide Richtungen geht nichts. Rundherum zahlreiche Staus auf den Umfahrungen. Um einer Überlastung des Britzer Tunnels auf der A100 vorzubeugen, ist dieser zurzeit gesperrt. Deshalb auch noch Stau ab Alboinstraße. Erhebliche Staus auch noch in Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende umfangreiche Sperrungen rund um den Blücherplatz. Gesundbrunnen, der Kreuzungsbereich Soldiner und Trondheimer Straße, ist nach einem Unfall gesperrt. In Reinickendorf ist die Provinzstraße wegen Bergungsarbeiten in Höhe Trondheimer Straße komplett gesperrt. Bei der S-Bahn ab 22 Uhr Schienenersatzverkehr mit Bussen. Betroffen sind die S2 zwischen Blankenfelde und Marlow, die S7 zwischen Zoologischem Garten und Grunewald und die S9 zwischen Zoologischem Garten und Olympiastadion.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. Bundeskanzler Merz hat US-Präsident Trump eine enge Zusammenarbeit angeboten. Deutschland verdanke den Amerikanern viel. Das werde man nie vergessen, sagte Merz bei einem Treffen im Weißen Haus. Trump gratulierte Merz zur gewonnenen Bundestagswahl und lobte, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöht. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte Trump, man sei sich einig, dass das Blutvergießen ein Ende finden müsse. Man sei unglücklich darüber, dass sich das aktuell nicht abzeichne. Dabei schloss Trump auch weitere Sanktionen gegen Russland nicht aus. Merz bezeichnete Trump als Schlüsselfigur, um den Krieg zu beenden. Als Gastgeschenk überreichte er eine Faksimile der Geburtsurkunde von Trumps Großvater aus Deutschland. Die NATO will massiv aufrüsten, vor allem als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dazu haben die Verteidigungsminister der Militärallianz in Brüssel ein Programm beschlossen. Deutschland soll dabei eine führende Rolle spielen. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Die Bereiche, in denen die NATO nun massiv aufrüsten will, sind unter anderem Luftverteidigung, Langstreckenraketen, Kommandostrukturen. Deutschland wird nach den USA den zweitgrößten Anteil davon übernehmen. Verteidigungsminister Pistorius sprach in Brüssel davon, dass die Bundeswehr in den nächsten Jahren 50.000 bis 60.000 zusätzliche Soldaten braucht.
Fluggäste sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister hat sich bei einem Treffen in Luxemburg für diese Regelung ausgesprochen. Das Europaparlament kann aber noch Änderungen daran vornehmen. Bisher haben Passagiere Anspruch auf Entschädigung, wenn ihr Flug mehr als 3 Stunden zu spät ist. Berlins Justizsenatorin Badenberg hat sich schützend vor 3 Richterinnen und Richter gestellt, die seit einer Asylentscheidung bedroht werden. Badenberg sagte dem RBB, sachliche Kritik an einzelnen Urteilen gehöre zum demokratischen Diskurs. Gewalt, Drohung oder Einschüchterung seien aber nicht hinnehmbar. Die Richter hatten am Montag entschieden, dass die Zurückweisung von 3 Asylsuchenden aus Somalia an der deutschen Grenze nicht rechtens war. In Brandenburg hat es in diesem Jahr schon 125 Waldbrände gegeben. Laut Umweltministerium sind dabei zwischen März und Mai mehr als 27 Hektar Wald zerstört worden. Der Frühling 2025 sei in Brandenburg.